Heute reden wir über automatische Tests im Backend. Building a Product, der Podcast aus der Entwicklerwerkstatt. Begleite uns bei der Entstehung unserer neuen Software von Null bis Release. So, da sind wir wieder. War diesmal eine etwas längere Pause, weil wir letzte Woche unser Unternehmensoffsite hatten. War auch mal wieder spannend, 3 Tage mit allen Kollegen, so richtig physisch vor Ort ist man ja gar nicht mehr gewöhnt, aber war ein super Erlebnis, aber dadurch sind wir nicht zum Podcast produzieren gekommen.
Man muss Prioritäten setzen, mal wieder alle so live zu sehen, hat auch seine Vorteile.
Ja, definitiv. Genau, und heute soll es um das Thema Testing im Backend gehen. Da wollen wir einfach mal sehen, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Du hast ja auch schon in anderen Stacks gearbeitet als den wir jetzt gerade haben. Und von daher bin ich da gespannt auf deine Erkenntnisse, weil da stecke ich tatsächlich überhaupt nicht mehr so im Detail drin und freue mich schon auf all die Sachen, die ich dann jetzt erfahren werde. Für mich ist der Podcaster ja auch mal eine Hilfe, um mal wieder tiefer einzutauchen bei den Entwicklerthemen.
Du meinst dann mal wieder mitzukriegen, was wir da eigentlich so den ganzen Tag machen.
Genau, und die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Was für ein Unsinn.
Ja.
Gut. Ja, na, steig doch mal ein.
Ja, also erstmal vorweg, wir verwenden als Test-Framework Co-Test und nicht JUnit, was man ja auch machen könnte. Also gibt es ja bei allem, was JVM-basiert ist, überhaupt keine Hindernisse. Das hat so ein bisschen für mich persönlich einfach auch historische Gründe. In der letzten Firma haben wir ja mit Scala gearbeitet und da mit Scala-Test gearbeitet, woran ich mich dann auch sehr gewöhnt habe und was ich an vielen Stellen einfach auch sehr elegant finde, was die Art und Weise angeht, wie man Tests schreiben kann. Für Kotlin gibt es da halt Co-Test, und wenn man sich mal anguckt, was der Entwickler von Co-Test vorher so gemacht hat, der hat auch einiges mit Scala zu tun gehabt. Und ich vermute, dass er da eben auch, als er dann in die Android-Entwicklung eingestiegen ist, dass er dann da Scala-Test vermisst hat und sich deshalb daran gemacht hat, was Ähnliches für Kotlin zu programmieren.
Das heißt, das ist gar nicht von JetBrains Co-Test. Also es ist gar nicht das, was sie offiziell empfehlen für Kotlin, sondern das ist eins von vielen Test-Frameworks quasi.
Also inzwischen gibt es da auch was von JetBrains direkt selber. Mhm. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, in welchem Status das ist. Also ob das überhaupt schon so Beta-Stadium verlassen hat oder so, keine Ahnung. Habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ganz einfach bei uns Co-Test schon gesetzt war, bevor da überhaupt was kam. Mhm. Und deswegen hat es sich einfach nicht wirklich gelohnt. Also wir hatten nie den Anlass, nochmal zu sagen, na, vielleicht verwenden wir doch das. Wir hatten halt Co-Test schon im Einsatz.
Aber hat es eine gewisse Verbreitung oder?
Doch, hat es schon. Mhm. Was man halt schon sagen muss, bei Co-Test ist es so, das besteht aus mehreren Teilen, die man auch unabhängig voneinander verwenden kann. Ja, das eine ist erstmal das Test-Framework selber. Also halt der Punkt, wie schreibe ich Tests in Co-Test? Und dann gibt es noch 2 andere Blöcke, nämlich das Thema Assertions und was zum Thema Property-Based Testing. Beides kann man halt auch in Verbindung mit JUnit oder irgendwas anderem einsetzen. Mhm. Und was ich halt durchaus weiß, dass es relativ viele gibt, die dann im Prinzip als Test-Framework JUnit verwenden, dann aber durchaus die Assertions von Co-Test und ähnliches. Ja, aber es wird verwendet und soweit ich weiß, auch relativ viel. Mhm. Ja. Aber erstmal nochmal zurück zum Thema Test-Framework. Was mir da sehr gut gefällt, ist, es bietet halt verschiedene Stile an, wie ich Tests schreiben kann. Also bei JUnit ist es halt einfach mal so, du schreibst eine Funktion, machst dann eine Test-Annotation dran und dann ist das halt ein Test-File. Genau.
Und Annotation-List, alles.
Annotations, also ich weiß nicht, das ist vielleicht schon mal ein bisschen angeklungen, dass ich nicht so ein großer Freund von Annotations bin. Bei Co-Test ist es so, wie gesagt, es gibt verschiedene Stile und es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass man eine Testbeschreibung in irgendeiner Form als String hat. Mhm. Also es ist halt nicht wie bei JUnit, dass es die Funktion ist, der man dann einen Namen gibt, die irgendwie sagt, was macht dieser Test, sondern du hast einen String und da schreibst du was.
Das ist dann quasi das, was aus der Scala-Test-Welt kommt, weil da war das ja auch so gewesen. Genau. Ich schreibe quasi einen langen String und der ist dann mein Testname.
Genau. Für mich hat es den Vorteil, also erfahrungsgemäß beschreibt man viel detaillierter, was dieser Test eigentlich macht, als man das macht, wenn man einen Funktionsnamen verwendet. Ja, was es dann da auch noch gibt, ist immer die Möglichkeit, das irgendwie so ein bisschen zusammen zu gruppieren auf verschiedene Arten. Das hängt dann vom gewählten Stil ab. Also wir verwenden da FunSpec. Da ist es halt letztendlich so, wenn man wirklich einen Test schreibt, dann ist das im Grunde ja ein Funktionsaufruf-Test. Man übergibt als einen Parameter den Namen des Tests, also die Beschreibung, und als zweiter Parameter die Funktion, also das, was den eigentlichen Test ausführt. Und du kannst verschiedene solcher Testfälle dann immer noch in so einen Kontextblock schreiben, wo du dann halt auch nochmal was zusammenfasst. Ja, also das bietet sich sehr, sehr oft in Situationen, wo du halt sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Funktion, die im Erfolgsfall macht die das und das, im Fehlerfall macht sie das und das. Und dann kann man halt schon mal diese zwei Sachen, Erfolg, Fehler, durch einen Kontext abgrenzen und hat dann da drin seine Testfälle ein bisschen gruppiert. Also es gibt einfach nochmal zusätzliche Struktur, was ich sehr, sehr angenehm finde und was es für mich auch sehr viel leichter macht, da dann am Ende auch irgendwie schön dokumentierte Testfälle drin zu haben, also mit einer ausführlichen Beschreibung.
Ich war ein bisschen unaufmerksam. Auf welcher Ebene findet diese Gliederung statt? Also ich habe einen String, der beschreibt meinen Test, dann gebe ich die Funktion rein und da drin verschachtel ich nochmal oder?
Das kannst du so machen, okay. Das ist dann halt eine andere Funktion. Nicht wie gesagt, bei dem Testziel, den wir haben, der eigentliche Test, das ist ein Aufruf von einer Funktion, die Test heißt. Das ist halt dann halt ein Konstrukt von diesem Teststil, also von der Basisklasse, die man da verwendet. Und genauso gibt es eine Funktion Kontext. Und da gebe ich halt auch einen String rein und dann übergebe ich halt als zweites auch wieder eine Funktion rein. Also man hat da natürlich nicht eine Parameterliste mit zwei Aufrufen, sondern man hat nur diesen einen Parameter und dann runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf und darunter den restlichen Code. Und unterhalb von Kontext kann ich halt weitere Kontextblöcke setzen oder Testfunktionen reinschreiben. Ja, ist halt einfach nur so ein bisschen zusätzliche Struktur. Kann man in JUnit auch machen, indem man nämlich in die Testklasse noch weitere Testklassen reinpackt, also weitere Klassen, um dann darüber die Struktur zu kriegen. Wenn mich nicht alles täuscht, war es da in der Kombination für Kotlin dann immer auch noch notwendig, dass noch eine zusätzliche Annotation an den inneren Klassen war. Und zum einen mag ich Annotations nicht sonderlich, zum anderen für mich hat es sich immer sperriger angefühlt, als dass dieses einfach Konstrukt mit Kontext und Test und ähnliches spielt natürlich auch eine Rolle, dass ich genau das halt von Scala-Test gewöhnt bin und ja, was man gewöhnt ist und lange Zeit gerne genutzt hat, das will man dann natürlich weiter benutzen.
Wenn sie es bewährt hat zumindest, genau. Okay. Und warum will man überhaupt, also klar, du hast jetzt hier schon ein bisschen die Vorteile beschrieben, wie die Teststruktur ist. Das spricht natürlich schon dafür, für Kotlin was anderes zu nehmen als einfach das JUnit. Du hattest am Anfang auch gesprochen über die Assertions und so, da kommen wir wahrscheinlich weiter hinten noch zu. Ne? Also was ist überhaupt der Auslöser, was anderes zu nehmen als JUnit? Einfach nur, weil man es schöner schreiben kann, sage ich mal.
Also für mich war der Auslöser einfach in dem Fall wirklich das, was ich halt vorher bei Scala-Test gekannt habe. Dass ich dann halt in der Java-Welt zurück war, habe gesehen, wie es mit JUnit aussah und dachte immer, das war aber schöner mit Scala-Test. Und dann bin ich halt über Co-Test gestolpert und habe das ja auch in dem anderen Team vorher dann mal vorgestellt. Und da hatten wir ja auch gesagt, wir verwenden das in Zukunft. Also der Auslöser bei mir war wirklich ganz massiv einfach, ich bin daran gewöhnt.
Ja, und da muss man dazu sagen, es ist natürlich immer schöner, eine Library zu nutzen, die nativ für diese Sprache entwickelt wurde, mit der ich arbeite, ne? Auch wenn andere Sachen gehen mit der Kompatibilität, von der Kompatibilität her, aber es macht halt einfach nicht so einen Spaß, wie wenn eine Library wirklich nativ für eine Programmiersprache entwickelt ist und dann auch die Möglichkeiten dieser Programmiersprache entsprechend ausnutzt. Sag mal, wenn ich mich richtig erinnere bei Scala, da konnte ich doch, glaube ich, direkt mit dem String anfangen. Ne? Da war das nicht, dass ich den String in Funktion, da gibt es bestimmt eine Extension-Function bei Co-Test,
die genau das gleiche tut. Ne? Genau, das ist halt auch so ein, das ist halt auch ein bestimmter Stil und da kannst du halt auch genau das machen. Du schreibst einfach einen String mit deiner Testbeschreibung und dann hast du irgendwie, Punkt Test, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da wir es nicht verwenden, kenne ich es nicht, aber das ist halt genau einer dieser Teststile. Ja, viele andere sind dann halt auch einfach inspiriert von dem, was bei anderen Sprachen passiert, also was in anderen Programmiersprachen üblich ist. Es gibt dann halt auch so einen Teststil, der ist so vom Behavior-Driven Testing inspiriert. Da hast du dann sowas wie given, when, then, um das halt beschreiben zu können. Ich erinnere mich noch in der letzten Firma, als wir mit Scala Test angefangen hatten, da hatten wir sogar ursprünglich mal gesagt, diesen Stil verwenden wir für Integration Tests und den anderen für Unit Tests. Ja. Das hat sich da nicht wirklich bewährt und wir haben dann am Ende ich glaube bei Scala Test hieß sie tatsächlich auch FunSpec, was wir jetzt halt hier verwenden, auch generell verwendet für alles.
Ja, die andere ist wahrscheinlich einfach zu dogmatisch. Ne? Das klingt erstmal gut mit dieser klaren Struktur, die man da hat, aber im Praxisalltag passt es halt einfach nicht immer.
Ja, genau, es passt nicht immer. Du hast dann öfter mal Situationen, wo dir im Grunde ein Teil davon, wo du den nicht sinnvoll angeben kannst und dann, also wenn dann plötzlich anfängt, irgendwie was leer zu lassen oder irgendwas reinzuschreiben, wenn man es machen muss, dann wird es auch einfach absurd.
Ja, aber das heißt, am Ende ist es eigentlich egal, welche man nimmt. Das ist so ein bisschen Syntaktik-Sugar, wie man so schön sagt. Das heißt, es geht einfach nur darum, wie sieht das aus, wie schreibe ich das Ding runter.
Ja.
Okay. Ja.
Zu dem, was man halt schreibt als Testnamen und ähnlichem, auch noch eine Anmerkung. Ich sagte ja vorhin schon, ich weiß, dass es auch einige gibt, die dann JUnit als Test-Framework verwenden und dann aber von Co-Test die Assertions zum Beispiel. Und was ich dann halt auch schon viel gesehen habe, ist, dass dann Leute sagen, naja, was das Schreiben von Text angeht, da kann ich dann ja auch in Kotlin sagen, okay, den Funktionsnamen schreibe ich in Backticks, dann kann ich da halt auch einfach Text schreiben, also auch mit Leerzeichen drin.
Ach so, okay, weil ich Funktionsnamen immer in Backticks packen kann bei Kotlin, okay,
genau,
um Sonderzeichen unterzubringen.
Genau, ja. Wär halt auch eine Option, finde ich auch durchaus valide. Also wenn jemand halt da so sehr an JUnit gewöhnt ist, wie ich halt umgekehrt an diesen anderen Stil, dann kann man das auf jeden Fall auch machen. Damit kriegt man dann halt auch bessere Testbeschreibungen hin.
Wenn sich Backticks nicht so schlecht schreiben lassen würden auf einer deutschen Tastatur, aber
genau. Ich muss auch gestehen, ich habe mich da auch sonst nicht so wirklich mit anfreunden können. Für mich fühlt es sich irgendwie immer komisch an. Und man muss auch bedenken, man kann nicht jedes beliebige Sonderzeichen dann da in diesem Funktionsnamen verwenden. Das ist in der Regel kein Problem. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwo mal was hatte, wo ich dann eben genau in der Beschreibung eigentlich ein bestimmtes Sonderzeichen drin haben wollte, was dann nicht ging. Ich glaube, es ist ein Slash oder ein Backslash geht nicht oder so. Und wenn er dann nun einen Testfall hat, der genau darauf geht und man eben in der Beschreibung das schreiben will, ja, gut, man kann dann Backslash noch ausschreiben, kriegt man schon hin, aber das Problem habe ich halt in einem String nicht.
Probleme, die Welt bewegen.
Ja, ganz, ganz, ganz gravierend. Was für mich dabei auch immer so ein Punkt ist, der dazu führt, dass ich da auch nicht so ganz begeistert von bin, ist, dass es dann in der Regel so ist, wenn Leute das machen, dass sie dann gleich dazu sagen, ja, das würde ich in Produktivcode nie machen, in Testcode finde ich es okay. Und den Ansatz, den kann ich durchaus verstehen und ich mache auch öfter mal in Testcode Sachen, die ich in Produktivcode so nicht machen würde. Aber so ganz grundsätzlich habe ich erstmal an Testcode den gleichen Qualitätsanspruch wie an Produktivcode. Hintergrund ist ganz einfach, Testcode passe ich in der Regel mindestens genauso oft an wie Produktivcode, oft sogar öfter. Und wenn dann der Testcode nicht wartbar ist, weil man zum Beispiel ganz viel immer dupliziert, statt es in Funktionen auszulagern, dann ist man irgendwann in der Situation, dass man sagt, ich kann jetzt hier eigentlich den Produktivcode nicht anpassen, weil ich dazu die Tests anpassen müsste und das ist zu aufwendig. Ja, und deswegen finde ich halt immer so diesen Ansatz zu sagen, das und das ist in Testcode okay, aber in Produktivcode nicht, den finde ich fragwürdig. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, das wäre zu dogmatisch, es hängt immer auch vom Anwendungsfall ab. Ich finde es generell, fühlt sich für mich immer ein bisschen komisch an.
Genau, ja, kann ich bestätigen. Ich habe das früher auch mal eher so probiert. Also ich habe ja nie so viel Tests geschrieben wie du, ne? Weil zu der Zeit, wo ich nicht mehr hauptberuflich entwickelt habe, da waren Tests noch gar nicht so populär. Und der größte Teil, den ich dann auch gemacht habe, waren irgendwie Freizeitprojekte. Aber ja, ich kenne es auch, dass ich am Anfang auch dachte, naja, man schreibt halt quasi den Test einfach so runter und im Zweifelsfall dupliziert man den Code auch. Aber ja, wie du sagst, das skaliert einfach nicht gut. Ne? Also A, hat man irgendwann keinen Bock nochmal das Gleiche runterzuschreiben. Für Copy and Paste bin ich in der Regel auch zu faul, weil da muss man immer viel hin und her scrollen. Und irgendwann lohnt es sich dann einfach, bestimmte Sachen wiederum in Funktionen auszulagern. Was ich immer noch gut fand, war, wenn sich ein Testcase gut runterlesen lässt. Also man gut versteht, okay, es wird das getan, es wird das getan, es wird das getan und jetzt erwarte ich, dass das und das gegeben ist. Da finde ich, kann dann auch Testcode Code schreiben, wo das nicht mehr so gut gegeben ist, ja, und dadurch schwer nachvollziehbar ist, was da eigentlich getestet wird.
Stimmt, wobei das dann meiner Erfahrung nach meistens daran liegt, dass schon der Produktivcode nicht gut ist. Denn unübersichtlichen Testcode kriegst du vor allem dann, wenn du am Anfang wahnsinnig viel vorbereiten musst, damit der Produktivcode das macht, was er machen soll. Und das spricht dann oft dafür, dass halt entweder der Produktivcode schon zu komplex ist und man da vielleicht was aufteilen sollte in mehrere Funktionen, Klassen, was auch immer. Oder dass man gerade vielleicht auch im Test den falschen Scope hat und halt irgendwas testet, wo halt der Komplexitätsgrad viel zu hoch ist. Ja, aber sowas lässt sich nicht immer vermeiden. Aber grundsätzlich weiß ich, was du meinst. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man eben auch wirklich ganz klar erkennt, hier wird vorbereitet, jetzt wird der eigentliche Test ausgeführt und da unten kommt das, was das Ergebnis sein soll. Also meine Erwartungen, meine Assertions.
Ich hatte gelesen, bei Co-Test gibt es auch das Konzept der Extensions. Was verbirgt sich da dahinter?
Ja, das ist halt in gewisser Weise so eine kleine Plugin-Schnittstelle, dass man halt Sachen, also gerade wenn man Sachen irgendwie sehr, sehr oft verwendet in verschiedenen Tests, kann man sich halt im Zweifelsfall seine eigene Extension dafür schreiben, um halt sagen zu können, okay, ich hänge dann jetzt nur an einer Stelle eine Klasse rein und dann passieren so ein paar Sachen einfach automatisch im Hintergrund.
Worum geht es da so? Ja, um Setup und also, Cleanup oder?
Ja, zum Beispiel, das kann eine Sache sein. Also es gibt auch einige fertige Extensions, die man halt nutzen kann, zum Beispiel für Testcontainers, wo man dann halt auch Hilfscode hat, um sagen zu können, okay, ich starte jetzt halt irgendwie meine Datenbank in einem Docker-Container, weil ich sie für den Test brauche. Also wir haben das halt, also wir haben unsere eigenen Extensions auch für Integration-Tests geschrieben, wo wir dann halt auch dafür sorgen, dass bevor der allererste Integration-Test läuft, auf jeden Fall alle Container, die wir dafür brauchen, oben sind. Und das am Ende, wenn alle Tests durchgelaufen sind, halt auch alle Container gestoppt werden und das im Zweifelsfall halt auf jeden Fall nach jeder Testklasse, also mindestens das, die Datenbank geleert wird, so dass halt jede einzelne Testklasse einen sauberen Stand hat. Und sowas kann man ganz gut über Extensions lösen.
Das war jetzt schon mal ein bisschen beim Thema Integration-Test automatisch reingerutscht. Da wollten wir, glaube ich, später nochmal drauf kommen. Ne? Dann stelle ich mal meine Frage zur Performance da noch zurück. Und denk hoffentlich nachher noch dran.
Ja, ich kann ja versuchen, daran zu denken, dich zu erinnern. Also es ist ansonsten generell so, ich kann nur empfehlen, mal auf die Dokumentation zu lesen, was Co-Test alles kann. Da sind halt noch eine ganze Menge Sachen mit dabei. Eine Sache, die ich immer ganz schön finde, sie haben auch bei den Assertions so ein Konstrukt, wo du halt sagen kannst, also du kannst in der Klasse selber sagen, in dem Test assert softly und da verschiedene Assertions reinpacken. Und das führt dann immer dazu, dass du, wenn mehrere davon fehlschlagen, alle ausgegeben kriegst und nicht immer nur die erste, wie das halt ganz klassisch ist. Das kannst du auch konfigurieren, dass das generell überall gehen soll. Dann sollte es in der Theorie so sein, dass man dieses Assert Softly gar nicht braucht. Klappt in der Praxis nicht ganz. Da habe ich immer mal wieder Situationen, wo er dann doch nach der ersten Assertion rausspringt.
Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, einen Test so zu schreiben, dass der dann überhaupt weiter funktioniert, ne? Weil häufig sind die ja schon darauf ausgelegt, die Testcases, dass wenn ich an der Stelle eine Assertion habe, also eine Bedingung nicht gegeben ist, dass dann die Bedingungen danach gar nicht erfüllt sein können, ja, oder der Code nicht fortgeführt werden kann. Oder
das ist völlig richtig. Es kann halt trotzdem zusätzliche Informationen noch rausgeben, wenn man alles kriegt. Ja, weiß ich nicht, konkretes Beispiel. Ich schreibe einen Test, wo ich dann halt sage, okay, der Endpoint liefert mir jetzt ein Ergebnis zurück und der Statuscode muss ein 200 sein und als Body muss der und der Text zurückkommen. Wenn ich da jetzt entsprechende Assertions habe und ich habe ein Assert Softly und es kommt ein 400 zurück, dann kriege ich halt beide Assertions und sehe dann am Ende auch, der Body ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Das ist dann wenig verwunderlich. Das würde mich dann sogar eher wundern, wenn trotzdem der erwartete Body kommt. Aber ich sehe vielleicht, dass da eine bestimmte Fehlermeldung zurückgekommen ist. Ja. Was da auch, also eine Kleinigkeit auf den ersten Blick, die aber sehr nützlich sein kann, du kannst bei Assertions immer noch ein With Clue darüber schreiben, wo du dann einen Text angibst und dann kommt halt die eigentliche Assertions dann noch in geschweiften Klammern dahinter. Das ist immer dann sinnvoll, wenn du irgendwo vielleicht Zahlen vergleichst oder du vergleichst einen booleschen Wert. Und wenn du dann zum Beispiel irgendwo als Rückgabewert ein True erwartest und es kommt ein False zurück, dann ist die Fehlermeldung, die du von dem Test kriegst, dass True nicht gleich False ist.
Ja.
Ja,
but was false.
Wo ich halt sage, ja, stimmt, aber worum ging es ja eigentlich gerade? Das heißt,
der Clue wird dann mit ausgegeben, oder der
genau.
Cue heißt es ja, der wird dann mit ausgegeben, ja. quasi als Hinweis, worum es hier gerade ging.
Genau, ganz genau. Und also das muss halt, darum muss man sich dann natürlich selber kümmern, aber man kann es eben auch. Also das sind so sehr, sehr viel Kleinkram, was einem dann an verschiedenen Stellen noch die Arbeit erleichtern kann. Ja, bei den Assertions, was du halt gerade ja schon als Beispiel gebracht hast, irgendwas should be, ist auch wieder eine Sache, ich kenne es halt von Scala Test, wo es dann allerdings zusätzlich die Möglichkeit gab zu sagen, nee, ich möchte nicht should schreiben, ich möchte must schreiben.
Ja, ich erinnere mich, das war ein bisschen übertrieben.
Ja, genau. So im Rückblick betrachtet schon. Für mich führt es einfach auch da wieder dazu, dass der Testcode lesbarer ist. Zumal ich auch irgendwie, ich habe so vage in Erinnerung, dass bei den Assertions, die da bei JUnit-Tests verwendet werden, wo man dann ja oft sowas hat wie assert equals und dann hat zwei Objekte, dass für mein Gefühl immer das expected und actual vertauscht waren. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich fast jedes Mal davor saß und dachte, ach so, nee, muss andersrum sein, anders als ich es erwartet hätte. Das finde ich bei dieser Formulierung mit diesem Should, was auch immer, finde ich das irgendwie klarer.
Ja,
ich habe halt links das, was ich jetzt als tatsächliches Ergebnis habe. Und dann sage ich, das sollte so und so aussehen.
Ja,
und da gibt es halt dann auch eine große Bandbreite an Matchern. Also man kann halt jetzt erstmal einfach auf Gleichheit matchen. Man kann für Collections darauf matchen, dass sie eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Größe haben, dass bestimmte Elemente drin sind. Man kann da dann sogar sowas sagen wie, darf nur die und die Elemente enthalten, oder wenn man halt sagt, okay, die und die müssen drin sein, ansonsten ist es mir egal, dann kann man auch das machen. Mhm. Man kann sich auch auf die Reihenfolge festlegen, also dass man halt sagt, das muss die Elemente in der Reihenfolge enthalten, wie ich das hier gerade angebe und ähnliches. Und man hat natürlich auch da die Möglichkeit, seine eigenen Matcher zu schreiben, was gerade, wenn sich bestimmte Vergleiche in mehreren Testklassen immer wiederholen, sehr, sehr angenehm ist und auch da wieder zu sehr lesbarem Code führen kann.
Ja, verständlich. Und ich sehe hier in deinen Notizen, dass man auch ohne Punkte schreiben kann. Das ist dann ja wahrscheinlich einfach Kotlin-Syntax.
Genau.
Result should be 42 ohne Punkte.
Genau.
Erinnere ich mich auch noch, wie wir damals bei Scala damit auch rumhantiert haben, wo es dann ja so bestimmte Konstellationen gibt, ne, wenn man eine DSL baut, Domain-Specific Language, dass man dann zwischen bestimmten Aufrufen doch wieder Punkte haben muss. Also da frage ich mich im Nachhinein auch, ob man da nicht manchmal mehr Zeit vergeudet, damit es irgendwie ein bisschen hübscher im Code aussieht, als es in Realität was bringt.
Ja, ja, also in dem Fall ist es, also bei Kotlin ist es da auch noch ein bisschen einfacher. Man kann es nicht unter bestimmten Bedingungen machen. Letztendlich ist es relativ klar, die Funktion, die man da aufruft, muss als Infix-Function definiert sein. B, darf sie natürlich nur einen Parameter haben, sonst klappt es auch wieder nicht.
Ja. Aber könnte ich dahinter noch eine Funktion jetzt stecken?
Also wenn du das machen
willst. Result should be 42, weiß nicht, and?
Nee.
Okay.
Nee, geht an der Stelle nicht. Was man dazu auch sagen muss, ich persönlich bin irgendwie gerade bei diesen Tests, bin ich enorm daran gewöhnt, halt das ohne Punkt und ohne die Klammern zu haben. Ich finde es einfach viel lesbarer, ist aber natürlich auch Gewohnheitssache. In der Entwicklungsumgebung, für die Entwicklungsumgebung ist es tatsächlich so, dass die damit besser klarkommt, wenn man die Punkte schreibt und die Klammern setzt. Also es führt jetzt nicht dazu, dass man plötzlich Fehler angezeigt bekommt, aber es belastet die CPU ein bisschen mehr. Merke ich jetzt auf meinem Rechner auch nicht. Ja, das habe ich mal in einem Vortrag erzählt, das mal einer, und ich hatte es dann mal ausprobiert und dachte wirklich, okay, gut, merke ich. Es war allerdings noch mit meinem alten Mac. Ich habe da jetzt bei dem neuen nie was gemerkt, aber ist halt durchaus was, wenn einem da Performance enorm wichtig ist und man hat das Gefühl, das Ganze wird sehr langsam, dann kann sich's in den Tests einfach mal lohnen zu sagen, nee, ich schreibe jetzt überall die Punkte und setz die runden Klammern, dann ist es besser. Und
wahrscheinlich brauchen sie ein bisschen mehr Kontext an der Stelle, um das sinnvoll auswerten zu können.
Ja. Keine Ahnung. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass das halt ein bisschen aufwendiger ist, diese ganzen möglichen Variationen, aber ja.
Und du sprachst eben schon von Erweiterungen, das gibt es auch für Assertions.
Ja. Auch da, also was wir da ganz explizit nutzen, sind halt Erweiterungen einfach für Ktor, weil es halt unser Hauptframework ist, wo du dann halt so Sachen machen kannst wie, also du hast halt irgendeinen Request getestet, dass du dann halt sagst, Result should have Status 2.0.0. Mhm. Und dann guckt ihr eben wirklich in das Ergebnis rein, wo dann, was halt ja irgendwie ein komplexeres Objekt ist, holt sich den Status raus, vergleicht den und ähnliches. Ja, aber
wahrscheinlich also, noch interessanter für den Inhalt, weil
Ja, da kannst du durchaus auch was machen. Da wird es dann schon potenziell ein bisschen komplizierter, weil er dann ja im Zweifelsfall wissen müsste, was ist das jetzt eigentlich? Ist das ein JSON oder ist das einfach nur ein String? Ja, aber es gibt halt eine ganze Menge, was man da machen kann. Und ja, es ist wie gesagt auch wirklich kein Problem, seine eigenen Matcher zu schreiben. Mhm. Ja, habe ich auch schon mehr als einmal gemacht.
Gibt es da auch was für Asynchronität? Das ist ja auch so ein Problem, was man in der realen Welt manchmal hat, dass man halt Sachen testet, die einen, Gott, wie ist es denn bei Kotlin? Ich bin irgendwie voll in der TypeScript-Welt unterwegs, die einen Promise zurückgeben oder wie auch immer das da heißt.
Also das Problem haben wir so ja nicht, weil das ja alles über Coroutines läuft und die Tests halt auch in einem Coroutine-Kontext laufen. Von daher hat man das nicht. Aber es gibt da durchaus auch so Sachen, das gehört jetzt gar nicht so sehr zu den Assertions, sondern eher zum Test-Framework, wo du dann auch so Aktionen machen kannst wie also beim Matchen dann eventually und dann wird halt auch mit einem bestimmten Timeout, was du auch angeben kannst, auf irgendwas gewartet und wenn es dahin nicht passiert, dann gibt es aber auch einen Fehler und wenn es bis dahin passiert, also habe ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, auch noch nicht im Detail angeguckt, weil es für uns nicht so relevant ist, aber da geht schon auch einiges.
Mhm. Okay. So, was ja immer spannend ist, ist das Thema Testdaten. Ja. Wie man damit eigentlich umgeht, wo kommen die her? Das ist ja gefühlt irgendwie das, was bei den Tests auch am meisten Aufwand macht, den Kram zu entwickeln überhaupt. Oder zumindest fand ich immer das, was lästig war. Ne? Bei mir war mal so richtig ein Aufatmen, wenn er dann die Testdaten gebaut hat, weil jetzt kann ich endlich den Test schreiben, den ich haben will.
Ja. Also erstmal dann noch einen Schritt davor, was bei Co-Test auch sehr gut geht, dass man halt ein und denselben Test für verschiedene Testdaten ausführt. Mhm. Ist jetzt auch sonst keine große Sache. Im Zweifelsfall hat man halt eine Funktion, genau, die man dann halt mehrfach aufruft in der Schleife. Bei Co-Test ist es dann immer so, das machst du in einem Kontextblock, dann hast du so eine Funktion zum Beispiel with data, da gibt es auch noch ein paar Variationen. Da schreibst du halt als Parameter deine Testdaten rein und dann dahinter der Test, der ausgeführt wird. Co-Test versucht dann immer aus den Testdaten noch irgendeinen Namen zu generieren, sodass es dann in der Ausführung am Ende so aussieht, als hättest du wirklich für jedes Datenobjekt, was du da reingibst, deinen Test selber geschrieben, also manuell eine Testfunktion geschrieben, die dann immer das Gleiche macht.
Achso, das heißt, okay, wirklich der Testname setzt sich dann aus den Daten und wie gut klappt das so?
Wenn es eine Data Class ist, ganz gut. Ansonsten ist es immer sinnvoll, sich da selber was zu schreiben, was man aber eben auch kann. Also ich kann dann in dem BizData-Block als erstes eine Funktion angeben, die mir halt aus dem aktuellen Datenobjekt einen Testnamen generiert.
Und wie macht der das auch bei Data Classes? Das heißt, er holt sich dann einfach die Property und den Wert, auf den sie gesetzt ist und
bildet daraus. Er ruft einfach das String auf, würde ich mal vermuten.
Okay, gut. Okay, also ist jetzt kein sprachliches Wunderwerk dann an der Stelle?
Nein.
Gut.
Ja, und ansonsten zum Generieren von Testdaten, da haben sie halt auch als getrennt verwendbares Artefakt das Property-Based Testing. Da gibt es jede Menge Klassen, um sich halt zufällig Testdaten zu generieren. Also da kann man halt so Sachen machen, jetzt ganz simpel und primitiv. Ich brauche einen boolschen Wert, also gib mir mal einen. Da kann man sich noch vorstellen, dass das relativ einfach ist. Ist halt ja, true oder false. Man kann dann halt aber auch zu sagen, ich brauche jetzt eine Zahl zwischen 1 und 512. Oder ich brauche einen String, der soll zwischen 10 und 500 Zeichen lang sein und aus den und den Zeichen bestehen. Ja, es gibt da dann auch noch die Möglichkeit, also man kann über so ein bestimmtes Interface sich dann noch selber Generatoren für eigene Testdaten schreiben, wenn man halt komplexere Objekte hat, wo dann halt auch letztendlich irgendwie mit zufallsgenerierten Daten Felder befüllt werden. Und was ganz nett ist, dieses Interface bietet dann immer noch eine Funktion Edge Case, wo man halt, wenn das sinnvoll möglich ist für dieses Objekt, praktisch sagen kann, okay, das ist so ein Randfall, so ein Sonderfall. Der könnte eventuell Probleme bereiten, von daher.
Den nimmt er dann immer rein oder
Nicht unbedingt. Es kommt ja dann darauf an, was du mit diesem Generator machst. Mhm. Im Zweifelsfall hast du irgendwie so ein Generatorobjekt und dann sagst du halt, okay, ich brauche jetzt nochmal einen Wert und dann kriegst du einen.
Ah, okay, gut.
Und das kann dann dieser Edge Case sein, der muss es aber nicht sein. Ja,
das heißt, wenn ich wirklich den Test mit vielen unterschiedlichen Daten laufen lasse, dann muss ich mich immer noch selber darum kümmern, dass ich da irgendwie eine Schleife aufmache und sage, das lasse ich jetzt 100 Mal laufen mit 100 zufälligen Werten.
Darum müsstest du dich dann nicht selber kümmern. Da gibt es dann halt auch noch zu den Generatoren in dem zugehörigen Companion Object eine ganze Menge Hilfsmethoden, unter anderem eine List, wo du dann halt deinen Generator eingibst und sagst, ich möchte jetzt 100 bis 1000 Objekte davon haben und dann generiert er dir halt eine entsprechende Liste, die du dann in deiner Funktion mit reinnimmst. Es gibt dann da auch zusätzlich noch die Möglichkeit, das kann man natürlich nicht mit allem machen, dass du halt zum einen sagen kannst, okay, ich möchte jetzt hier was machen mit einigen der möglichen Werte oder mit allen der möglichen Werte. Ja, also beim Boolean kannst du das machen, wenn es dir jetzt geht um eine ganze Zahl zwischen 1 und 100, kannst du auch noch mit allen machen.
Beim Integer wäre es schwer.
Beim Integer wird es schwer oder auch wenn du einen String von 1 bis 100 Zeichen hast, ja, das kriegt man schon auch noch hin. Abhängig von der verwendeten Zeichenzahl wird es dann schon auch echt heftig. Ja, aber ist schon enorm gut, was man da alles machen kann, um sich halt einfach Testdaten zu generieren und zwar vor allem auch einfach Daten zu generieren, die dann irgendwie sind. Wenn man halt selber sich Daten schreibt, dann hat man halt in der Regel die Situation, dass man immer wieder die gleichen Namen verwendet und so weiter. Und da sind dann vielleicht bestimmte problematische Konstellationen gar nicht drin. Und man findet vielleicht irgendwelche Fehler nicht.
Muss ich mir für Data Classes immer eigene Generatoren schreiben oder gibt es auch so einen Mechanismus, dass ich sage, hier für die Klasse generier mal was, weil eigentlich enthält die Klasse ja alle Informationen. Ne? Da ist dann String drin, der ist optional. Das heißt, da weiß er, da kann er mal ist nicht gesetzt reinsetzen, kann aber auch Strings durchprobieren. Dann gibt es hier noch, was weiß ich, ein Alter als Zahl, ja, um jetzt mal eine Person abzubilden. Also dass er dann verschiedene Permutationen durchrechnet oder muss ich mir dafür den eigenen Generator, wo ich dann jedes dieser Felder
quasi... Das musst du dann schon selber machen. Ich meine halt, also ich würde an der Stelle auch sagen, ganz so einfach, wie du das gerade geschildert hast, ist es nicht.
Ich habe es nicht durchdacht.
Naja, letztendlich, man könnte das schon machen. Die Frage ist halt, ob es fachlich sinnvoll ist, denn du kannst ja nicht unbedingt am Feldnamen erkennen, dass die Zahl jetzt ein Alter ist und dass es deshalb nicht sinnvoll ist, da eine 500 rein zu generieren.
Passiert ja in der Realität vielleicht auch. Von daher kann ja bei zufällig generierten Daten genau der spannende Fall sein. Ja. Ne?
Also ich denke, das ist einfach zu schwierig. Es ist dann schon sinnvoller, selber raufzugucken und eben auch zu sehen, was brauche ich hier konkret für Testdaten. Ja. Aber es ist auch so, bei dem, was CoTest da mitbringt, dass da eine ganze Menge Spezialitäten auch noch mit drin sind. Also du kannst hier zum Beispiel Vor- und Nachnamen generieren lassen. Ja, dahinter steckt dann irgendeine Liste. Also es ist dann, da merkt man auch, dass es aus den USA kommt. Das sind, glaube ich, nur englische und spanische Namen. Okay. Aber im Zweifelsfall kannst du da halt auch sagen, nimm bitte diese Liste und kannst dir da deine eigenen Listen generieren. Ja, Domänen werden also dann zufällig generiert.
Ich sage jetzt mal Server-Domains, ja?
Ja, also, genau. Okay. Genau. Ja, dann hast du so Sachen wie Flughafen-Codes, also BER kriegst du dann raus und also es sind auch alles real existierende. Dann gibt es auch einen Haufen Sachen aus der Kategorie, ich weiß nicht, wofür man das braucht, ja, so Eissorten. Londoner U-Bahn-Stationen.
Ist auch Schlumpfeis bei.
Keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert. Wie gesagt, Londoner U-Bahn-Stationen und ich glaube, da gab es dann sogar eins, wo man sich Wege, also von Station XY zu Station zu einer anderen Station ausgeben lassen konnte. Ja, Verdächtige aus Cluedo Mordwaffen.
Das klingt irgendwie, als wenn da ein paar Leute Langeweile hatten.
Ja, ich denke, das war dann halt auch was, als mal so dieses Grundkonzept da war und so ein paar Harry Potter Charaktere sehe ich hier gerade. Ja
gut, das macht wieder Sinn.
Ja, was ich auch interessant fand, so Schachfiguren, Schachfelder und dann als logische Konsequenz daraus
Schachzüge.
Nein. Allerdings ohne Validierung, ob die gültig sind. Aber trotzdem ist schon einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube, das sind im Zweifelsfall Sachen, die guckst du dir mal an, wenn du vielleicht selber irgendeinen speziellen Fall hast und denkst, ja, wie haben die denn das gemacht? Ja, aber also ist es so, da geht echt wahnsinnig viel und Ich fand es extrem hilfreich bei uns schon. Also es hat uns das Generieren von Testdaten sehr, sehr einfach gemacht, weil wir an vielen Stellen uns eben wirklich einfach überhaupt keine Gedanken machen, sondern dann irgendwo sagen, ja, wir haben hier ein Feld, das enthält einen String und wir wissen, der muss mindestens ein Zeichen, maximal 255 lang sein. Also generieren wir uns dafür einen und machen uns auch keinen großen Kopf, ob das, was dabei rauskommt, wirklich sinnvoll ist. Nicht, also bei Vorname macht es eigentlich nicht wirklich Sinn, wenn dann so slash, backslash, slash geschweifte Klammern und sowas mitgetestet werden. Aber es schadet auch nicht. Wer weiß, was die Leute da eingeben.
Genau, das ist immer der Punkt. Ne? Es geht ja gerade genau auch darum, die Fälle abzudecken, die irgendwann mal irgendjemand eingeben könnte. Weil das sind genau die, mit denen man nicht auf dem Schirm hat. Und sag mal, wie ist das? Wird da bei jedem Testdurchlauf werden dann im Prinzip andere Daten generiert? Das heißt, im positiven Fall heißt es, ich teste viel ab. Im negativen Fall heißt es aber auch, eben ist der Test noch durchgelaufen, beim nächsten Durchlauf schlägt er viel. Ja.
Also hängt davon ab, was man macht. Mhm. Im Endeffekt werden die Testdaten halt zufällig generiert. Das heißt, irgendwo hat man random mit drin und das wird mit Seed generiert und das kannst du halt auch selber setzen. Mhm. Wir hatten es bei uns ursprünglich mal so, dass wir einen festgelegten Seed-Wert hatten.
Das heißt, dann generiert er reproduzierbar, also zwar zufällig, aber reproduzierbar immer die gleiche Zufallsfolge.
Genau. Was allerdings auch nicht ganz so prickelnd war, weil wir dann zum Teil die Situation hatten, dass wenn ich einen Test einzeln ausgeführt habe, ist er durchgelaufen. Wenn ich alle Tests zusammen ausgeführt habe, ist er nicht durchgelaufen, weil dann andere Daten generiert wurden. Weil
mehr generiert wurde und dadurch...
Genau. Okay. Genau, und dann hast du halt sofort auch die Situation, dass du es eben nicht mehr wirklich reproduzierbar hast. Inzwischen ist es so, dass wir halt als Seed, das hat das gleiche Problem, ich will da auch gerne nochmal was ändern, dass wir als Seed einfach die aktuelle Zeit nehmen, womit es halt schon nochmal zufälliger wird, weil halt bei jedem Test wirklich was anderes verwendet wird. Was ich da schon mal gelernt hatte, ist, dass Co-Test da eigentlich, wenn man dann noch die Tests anders schreibt, als wir das aktuell machen, von sich aus die Möglichkeit sofort mitbringt zu sagen, okay, wenn ein Test fehlschlägt, dann schreibe ich für diesen Test das Seed auf die Festplatte. Also wird eine Datei geschrieben, auch mit dem Testnamen und da steht dann drin, was für ein Seed wurde verwendet für diesen Test. Mhm. Und wenn er dann den Test nochmal ausführt, wird das aus der Datei verwendet und damit kriegt man in dem Moment dann halt auch genau die die generierten Testdaten, die zu dem Fehlschlag geführt haben. Das ist halt gerade, wenn ein Test fehlschlägt und das wegen Testdaten sehr, sehr hilfreich, weil man dann halt, nicht, man kann sich das dann genauer angucken, wenn er dann versteht, hoffentlich irgendwann, warum der Test fehlgeschlagen ist, kann man es fixen, kann es dann nochmal ausführen und weiß dann, okay, das Problem, was jetzt diese Testdaten gebracht haben, das gefixt. Das habe ich nicht mehr.
Und das macht er dann automatisch, wenn er es entsprechend konfiguriert hat, in den Fällen, wenn ein Test fehlschlägt.
Ja, genau.
Okay. Und sag mal, wie ist so deine Erfahrung damit? Ich fand zwar das Schreiben der Testdaten immer anstrengend, aber dafür haben sie irgendwie den Vorteil gehabt, wenn dann mal ein Test fehlgeschlagen ist, dass ich schon anhand der Daten häufig wusste, worum es geht, ne? Weil die Testdaten quasi von Hand erstellt waren und dann war halt mein Martin Schulz und dann hat er halt nicht den richtigen User gefunden. Das ist ja hier dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ne? Weil man keinen persönlichen Bezug zu den Testdaten hat, sondern die sind halt einfach irgendwas Abstraktes.
Ja, das ist auf jeden Fall schwieriger. Ich finde es aber auch nicht so wild. Also es hat mich bisher noch nie wirklich gestört. Im Zweifelsfall sind es dann manchmal Situationen, wo es sich halt auch einfach lohnt, noch irgendwo ein With Clue oder sowas einzubauen, dass man halt selber dann noch mehr Informationen kriegt.
Hat, wo was schiefgelaufen
und
ist.
Genau, und dann eher versteht, aha, das ist an der und der Stelle richtig schwierig, finde ich es immer, wenn man dann Collections vergleicht und ich dann halt irgendwo eine Liste mit 20 Elementen habe und davon ist eins falsch. Da wird es dann einfach unübersichtlich, aber da ist es auch einfach völlig egal, in welchem Kontext das passiert, ob ich da mit generierten Testdaten oder selbst erstellten arbeite, spielt keine Rolle.
Und sag mal, erstellen wir gar nicht mehr selber? Also läuft das alles über diesen Mechanismus oder gibt es da bestimmte Anwendungsfälle, wo man sagt, da erstelle ich doch von Hand?
Wir erstellen doch von Hand an einigen Stellen. Also konkretes Beispiel, wir hatten an irgendeiner Stelle einen Test, da haben wir Daten in die Datenbank geschrieben und dann haben wir geguckt, dass die in der erwarteten Reihenfolge zurückkommen.
Klar.
Ja, erwartete Reihenfolge mit zufällig generierten Testdaten läuft dann darauf hinaus, dass man da dann am Ende für die Testdaten im Code nochmal Kotlin sortieren lässt. Das Dumme ist nur, dass Kotlin anders sortiert als die Datenbank und wir damit keinen zuverlässigen Test hatten.
Ja.
Und in solchen Situationen ist es dann definitiv besser, dass ich sage, ich schreibe mir selbst meine Testdaten, damit ich halt auch persönlich sagen kann, das ist die Reihenfolge, die ich erwarte und die teste ich dann.
Kann ich auch sowas machen wie, um mir diesen lästigen, ich schreibe die händisch selber, Fall zu entgehen, dass ich sage, okay, ich lasse mir die generieren, übernehme das Generierte dann in Code, also das heißt, ab da sind es feste Daten, aber ich muss mir nicht diese initiale Überlegung, boah, wie nenne ich den Nutzer jetzt, was hat er für eine E-Mail-Adresse, bei welcher Firma arbeitet der, um mir diesen Kram zu ersparen, wobei einem da bestimmt auch ChatGPT toll was generieren kann inzwischen, was man reinpasten kann.
Habe ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht passiert. Ich wüsste aber nicht, probiert. Ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Im Zweifelsfall müsste man sich halt ein kleines Kotlin-Skript dafür schreiben, was dann die Testdaten generiert und irgendwie ausgibt, dass man dann gut damit arbeiten kann. Also von daher.
Siehst du, ChatGPT ist dein Freund. Habe ihn gerade mal gefragt, generiere Testdaten als JSON für eine Person. Und dann hat er mir einen JSON rausgehauen, was ich direkt rüber kopieren könnte. Jetzt für 3 Personen. Ja, okay. Macht er natürlich auch anstandslos. Und dann könnte man ihm bestimmt noch vorher eine Deklaration der Klasse reingeben.
Und dann sich den ganzen Test selber schreiben lassen.
Und dann sich den Test selber schreiben lassen.
Ja, also beziehungsweise ihn schreiben lassen.
Ja. Genau, also eigentlich ist die Anweisung ChatGPT, teste verdammt nochmal diesen Code.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, aber gut.
Okay, gut, das war's zum Thema Testdaten. Genau, finde ich auch mal spannend. Und jetzt gibt es natürlich noch die spannende Frage, wo es ja auch religiöse Ungereimtheiten oder religiöse Meinungen zu gibt. Wie geht man eigentlich mit Mocken um?
Also dazu erstmal zwei Ansichten, die ich schon in der Vergangenheit gehört bzw. gelesen habe. Das eine ist, da war ich mal bei den Scala Days in einem Vortrag von dem Autor von Scala Test und da kam von irgendjemandem eine Frage zum Thema Mocken relativ zum Ende. Und als ich rausging, hörte ich, wie ein Entwickler zu einem anderen, mit dem er wahrscheinlich zusammen da war, sagte, ich sag ja immer, wer mockt, ist nur zu faul, seine Testdaten aufzusetzen. Finde ich eine ziemlich radikale Bemerkung. Ich persönlich würde da sagen, wer nicht mockt, testet seine Logik nicht richtig. Das ist mit Sicherheit genauso radikal und in der Allgemeinheit auch genauso falsch wie die andere Aussage.
Eigentlich geht es ja auch gar nicht um Faulheit, ne? Also ich meine, beim Mock geht es ja einfach darum, gerade beim Unit-Test Sachen rauszuhalten, die ich gerade gar nicht testen will, ja. Zum Beispiel eine Datenbank, wenn ich in DAO teste. Damit, das hat ja nichts mit Faulheit zu tun.
Damit kommen wir zu dem zweiten Zitat, was ich bringen wollte. Ich hatte kürzlich irgendwo halt auch was, da habe ich, glaube ich, auch noch irgendwas zum Thema Mocking gesucht und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo der Autor dann meinte, in Unit-Tests sollte man gar nicht mocken, wenn überhaupt in ausgewählten Fällen in Integration-Tests, wo ich davor saß und dachte,
umgekehrt. Wenn wir es genau andersrum sehen, ja.
Ja. Also erstmal als Technologie, wir verwenden Mockcar. Das ist da auch wieder im Grunde der Punkt, den du vorhin schon brachtest. Es ist halt in Kotlin geschrieben, es ist für Kotlin gedacht. Und da gehen einfach auch Sachen, die man mit Mojito oder so nicht hinkriegt. Vielleicht inzwischen schon, da Kotlin ja relativ weit verbreitet ist, gibt es dann natürlich auch von anderen Frameworks dann immer noch Nacharbeiten. Aber also ich persönlich bin da mit Mockcar auch sehr glücklich. Da geht eigentlich immer alles, was ich machen will und das auch sehr gut. Und wann mocken wir? Wir mocken in Unit-Tests und in Integration-Tests gar nicht. Und bei Unit-Tests ist es halt auch so, in Unit-Tests mocken wir halt quasi die darunterliegende Ebene. Also das, was du gerade schon sagtest, wenn ich einen Service teste und der verwendet einen DAO, dann ist halt das Thema Datenbankzugriff und so ist für mich in dem Moment gar nicht im Scope, sondern genau. Ich möchte ja eigentlich genau testen, macht der Service das, was ich erwarte, wenn vom DAO ein bestimmtes Ergebnis kommt.
Ja.
Und klar, da kann ich mich natürlich auch hinstellen und sagen, ich schreibe jetzt die Testdaten, die ich dafür brauche, in die Datenbank und dann habe ich das Ergebnis auch.
Ja, dann wäre es definitiv kein Unit-Test
mehr. Dann ist es für mich auch kein Unit-Test, dann ist es ein Integration-Test. Ich brauche die Datenbank dazu, ich teste das DAO mit, was ich eigentlich eher getrennt testen will. Außerdem muss man halt sagen, es ist erfahrungsgemäß sehr, sehr schwer, alle theoretisch möglichen Fehlersituationen nachzustellen. Denn im Zweifelsfall macht man sich dann beim Code-Schreiben plötzlich auch Gedanken, ja, was ist denn, wenn jetzt hier mitten im Request die Datenbank wegfliegt? Vielleicht unrealistisch, unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen, und dann baut man vielleicht irgendwas dafür ein. Ich erinnere mich noch an der letzten Firma, wo wir uns dann auch noch darum gekümmert haben, Code zu schreiben, der dafür sorgt, dass genau wenn die Datenbank wegfliegt, dass eben auch ohne Neustart der Anwendung auf jeden Fall die Verbindung wiederhergestellt wird, wenn die Datenbank da ist. Da hatten wir ursprünglich mal in Tests dann eine H2-Datenbank, und ich habe versucht, dafür dieses Szenario, sie fällt aus und er verbindet sich danach neu, nachzustellen, ist mir einfach nicht gelungen.
Und hätte dann nichts zu tun mit dem realen Datenbankserver.
Ja. Genau. Und sowas sind halt einfach Situationen, wo ich sage, da kann ich in Unit-Tests, wenn ich halt die Ebene darunter gemockt habe, kann ich alle Fehler, die ich da irgendwie testen will, kann ich problemlos einfach durch das Mock nachstellen. Ja, wenn ich da halt wirklich dann gleich den Integrationstest mache, indem ich halt wirklich das darauf verwende und die Datenbank dahinter, ist das viel, viel schwieriger bis hin zu unmöglich.
Das heißt, da werde ich dann andere Sachen abtesten als beim Unit-Test. Beim Unit-Test teste ich die Funktionalität des Services, die Fachlichkeit, sage ich mal. Und genau. Beim Integration-Test teste ich dann noch ein, zwei spezifische Fälle, um mal zu prüfen, ob der ganze Stack in sich funktioniert.
Genau. Also es ist aktuell bei uns auch so, dass wir für DAOs tatsächlich nur Integration-Tests haben, weil wir da keine Logik drin haben, sondern nur Datenbankabfragen.
Das wäre auch Quatsch, da zu fragen, ist jetzt das und das SQL-Statement hinten rausgekommen? Also ja, genau. Ist auch irgendwie spannend, aber meistens ist ein DAO auch so dumm, dass da nicht so furchtbar viel Logik drin ist. Und dann macht es nur Sinn, das auch wirklich mit einer Datenbank zu testen.
Ja, eben. Und da haben wir halt auch von der Version die gleiche, die wir in der Produktion einsetzen. Ne, stimmt gerade aktuell nicht, da müssen wir mal updaten, aber nicht, das ist eigentlich das Ziel, so dass man halt wirklich sagt, da testen wir gegen das, was wir auch in der Produktion verwenden, und ja, damit haben wir da auch eine gewisse Sicherheit, dass es so läuft, wie wir es haben wollen. Ja, aber also auf DAO-Ebene haben wir wirklich nur Integration-Tests. Darüber, also sowohl für die Services, die wir haben, als auch für die Endpoints, also die Controller da in gewisser Weise, da haben wir auch Integration Unit-Tests. Das geht mit Ktor auch ganz gut, dass man dann halt wirklich sagen kann, ich habe so einen, ja, keinen echten Server, der da hochgefahren ist, aber halt schon so ein bisschen was, dass da halt auch wirklich die Requests simuliert werden und dann halt entsprechend weiterverarbeitet werden, wie das in der Realität auch passiert. Und dann kann ich halt schön abtesten, dass ich halt auch das erwartete Ergebnis zurückkriege. Ja. Und dann haben wir halt zusätzlich auch auf der Controller-Ebene nochmal Integration-Tests, wo wir dann halt auch nochmal wirklich die komplette Kette durchgehen. Also vom Request bis zur Datenbank und wieder zurück. Abhängig vom Request prüfen wir dann da auch durchaus nochmal, dass auch in der Datenbank das passiert ist, was wir erwartet haben. Und ja, da ist es dann aber so, dass wir jetzt nicht mehr versuchen, jeden Fehlerfall nachzutesten. Da sagen wir halt, also für das, was der Service da Spezielles macht, haben wir die Unit-Tests vom Service. Für das, was im DAO passieren kann, haben wir die Integration-Tests vom DAO. Sondern da haben wir so die Philosophie Happy Path und vielleicht noch so ein, zwei zusätzliche Sachen. Aber das war es dann auch.
Aber das heißt, bei Integration-Tests haben wir durchaus auch mehrere Ebenen. Ja, also du sagst, ihr testet sowohl einen DAO, als auch vom Controller aus, also vom REST-Endpoint aus.
Ja.
Das haben wir schon beides.
Das haben wir schon beides, ja. Denn wie gesagt, wo ich die Endpoints teste, da möchte ich dann nicht mehr irgendwelche Spezialitäten, die im DAO auftreten können, testen. Das mache ich halt in einem Integration-Test für das DAO. Könnte man natürlich auch zusammenfassen. Ich finde es so ein bisschen besser, weil ich dann halt auch bei einem Fehler im Zweifel zwar genau sehe, ja, das ist jetzt irgendein Problem im DAO und nicht an einer anderen Stelle.
Okay. Wie sieht es bisher so mit der Performance bei den Integration-Tests aus?
Man darf sich da keine Illusionen machen. Integration-Tests sind immer ein bisschen langsamer als Unit-Tests. Wobei wir da ein paar Sachen auch gerade noch ungünstig machen. Da sind wir noch auch selber so ein bisschen in der Lernphase. Aktuell haben wir viele Stellen, gerade wenn wir in größere Datenmengen abrufen, anlegen, dass dann, weiß ich nicht, wir wollen jetzt für irgendeinen Test 100 Teams haben, dann läuft es gerade darauf hinaus, dass jedes Team einzeln angelegt wird, statt in einem Batch alle 100 zusammen. Und das ist dann rein von der Vorbereitung des Tests, ist das dann schon relativ langsam.
Ja.
Das werden wir auch mit Sicherheit umstellen. In der Anfangsphase hatten wir es tatsächlich mal so, dass wirklich alle Tests da komplett unabhängig voneinander waren. Also für jeden Test wurde neu ein Postgres gestartet und ein Keycloak. Und das haben wir dann irgendwann mal so umgestellt, dass das halt, wenn die Tests laufen, alles genau einmal passiert und dann für alle Tests das Gleiche verwendet wird, die aber mit verschiedenen Daten arbeiten. Mhm. Also jeder Test hat dann einen anderen Kunden, den er praktisch verwendet, sowohl bei Keycloak, einen anderen Realm, als auch bei uns in der vom Vorgangsmanagement in der Datenbank. Es ist halt auch was anderes. Mhm. Und seitdem sind die halt auch ein ganzes Stück schneller geworden. Aber das, was wirklich die meiste Zeit frisst, ist das Anlegen der Testdaten und zum Teil auch das Überprüfen. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade zum Thema Löschen einen Test geschrieben. Also das betrifft jetzt wirklich nur DAO, wo ich halt sage, okay, ich will gerne nochmal überprüfen, dass wenn ich den einen Kunden lösche, dass sich bei anderen Kunden, die auch da sind, nichts ändert.
Ja, guter Test.
Ja. Und in den Testdaten werden halt wirklich zufällig mehrere Kunden angelegt. 10 Stück hatte ich, glaube ich, genommen mit verschiedenen Teams, mit vielen Usern. Das ist halt alles zufällig generiert. Und was ich dann halt mache, ist, dass ich einmal am Anfang, bevor ich das Löschen mache, zähle ich alle Tabellen durch und zwar für jeden Kunden einzeln, um nachher sagen zu können, für diesen Kunden waren so und so viele Nutzer in der Datenbank, für diesen so und so viele und so weiter. Dann wird halt das Löschen aufgerufen und danach zähle ich nochmal alles durch, um halt dann vergleichen zu können, okay, bei dem Kunden, den ich löschen wollte, da ist jetzt wirklich nichts mehr da, bei allen anderen ist es unverändert. Hm. Und allein dieses Zählen dauert erschreckend lange.
Hm. Das ist natürlich auch so ein klassischer Testfall, wo manuelle Testdaten auch wieder interessant wären, weil da natürlich gleich ein Use Case interessant ist, dass dann noch irgendein User beim anderen Kunden H genauso heißt oder die gleiche ID hat oder wie auch immer. Ja, na, gleiche ID wird es nicht geben, aber gleiche primäre Merkmale irgendwie. Ja,
Prinzipiell ja. Praktisch hat das für mich bei dem Test nicht so die Relevanz, weil wir unser Datenmodell so angelegt haben, dass alle Tabellen, die halt irgendwie kundenspezifisch sind, da haben wir ja unsere Tenant-Tabelle und dann haben die anderen Tabellen haben alle eine Foreign-Key-Beziehung dahin und das ist immer mit Cascading-Delete eingerichtet. Mhm. Und der große Vorteil ist halt, dass ich beim Delete, ich lösche wirklich nur den Eintrag in der Tenant-Tabelle, alles andere passiert automatisch und da vertraue ich dann halt schon auch ein Stück weit der Datenbank, dass sie das richtig macht.
Und natürlich unseren Queries und der Art, wie wir die Anfragen machen. Dass wir die richtig machen, dass es nicht zu einer Löschung an einer anderen Stelle führt.
Ja, die Löschung kann eigentlich nicht an anderer Stelle passieren, weil wie gesagt, ich lösche ja nur den Eintrag in der Tenant-Tabelle. Ja. Alles andere passiert ja automatisch. Ja. Die anderen Tabellen fasse ich manuell überhaupt nicht an, das macht nur Postgres. Ja. Aber da ich halt nicht quasi jetzt noch in der User-Tabelle irgendwas lösche, wo ich irgendwelche Where-Bedingungen habe, wo ich halt sage, okay, da können nicht, wenn jetzt der Nutzer bei dem Kunden gleich heißt, könnte das Probleme geben. Situationen habe ich nicht und damit halte ich es auch jetzt nicht unbedingt für nötig, das unbedingt zu testen. Aber ansonsten hättest du recht.
Ja.
Also manuelle Testdaten hätte da natürlich den großen Vorteil, dass ich wüsste, wie viel nachher übrig sein müsste. Ich müsste nicht so viel zählen in der Datenbank, aber gut.
So, jetzt ist ja Testen auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Also das ist natürlich super cool, die ganze Sicherheit zu haben und ich glaube, das ist heutzutage eigentlich auch fast unstrittig. Aber natürlich bin ich schon manchmal in der Situation, dass irgendjemand kommt, ach Mensch Sven, ich war da gerade auf einer Messe gewesen und da ist ein anderer Anbieter und der hat nur 5 Entwickler und macht den dreifachen Umsatz von uns und der Gründer hat da auch selber mitentwickelt und die kriegen es auch hin. Und manchmal fragt man sich ja auch, warum dauert das bei uns so lange? Und ja, was würdest du dazu sagen? Weil ich glaube, einer der großen Unterschiede wird sicherlich sein, zum Beispiel das Thema Testabdeckung. Ne? Und was ich bei euch auch schon häufiger gehört habe oder was ich auch selber kenne, ist, da hat man dann mal eine Änderung, die man vornehmen will. Gerade in so einer frühen Phase des Produkts oder Projekts, ne? Wo alles noch so ein bisschen im Fluss ist. Und dann sagt man, ja, die Änderung, die hätte ich eigentlich in 10 Minuten erledigt. Aber die Tests, da bin ich bestimmt einen halben Tag, einen Tag mit beschäftigt, bis ich das dann erst zurechtgebogen habe, dass das wieder funktioniert. Was ist denn da so deine Meinung dazu?
Also die Erfahrung so extrem hatte ich noch nicht. Es ist schon tendenziell so, dass ich halt auch sagen würde, also ich habe so das Gefühl, Produktivcode, Testcode, das ist nicht so halb-halb, sondern eher so ein Drittel, zwei Drittel vielleicht. Also keine Ahnung, ist jetzt einfach nur ein grobes Gefühl. Allerdings, also es ist schon ein zweischneidiges Schwert, es kostet auf jeden Fall Zeit. Ja, darf man sich keine Illusionen machen. Ich kann halt jetzt schon sagen, gerade am Anfang, wo auch so viel noch nicht feststeht und so viel im Fluss ist, sind Tests auch wieder sehr wertvoll. Denn was ich jetzt noch gar nicht hatte, war die Situation, dass ich praktisch sagen konnte, okay, ich will jetzt hier was umbauen und die Tests, die es bisher gab, die kann ich danach alle neu schreiben, die sind wertlos, weil ich halt einfach alles so massiv umstelle, alles so massiv anders wird, dass die bestehenden Tests gar nichts mehr bringen. Es ist schon oft so, gerade bei diesen Integration-Tests auf Controller-Ebene, da dann halt wirklich auch ein Request auf irgendein Endpoint kommt, solange die API stabil ist, also solange wir nicht URLs anpassen, und zwar also im größeren Umfang anpassen, liefern die mir immer noch ein Ergebnis, was mir sagt, okay, zumindest der Happy Pass, der da getestet ist, der funktioniert immer noch. Ja, der sieht von außen immer noch gleich aus. Und ansonsten hast du im Zweifelsfall oft auch Situationen, dass du irgendwas umbaust und dann anhand der Tests erkennst, okay, hier im Test wird noch irgendein Spezialfall behandelt, den habe ich jetzt aber so gar nicht mehr. Also der Test funktioniert da. Also selbst wenn ich ihn jetzt so weit anpasse, dass es wieder zu den Änderungen passt, die ich gemacht habe, dann habe ich hier einen Spezialfall getestet, den es gar nicht mehr gibt. Dann habe ich halt sofort auch nochmal den Reminder, stimmt das, dass der keinen Sinn mehr gibt, oder bräuchte ich ihn eigentlich immer noch? Also fehlt mir jetzt irgendwas? Habe ich was unterschlagen? Oder gegebenenfalls war das ja auch der Grund für den Umbau, den ich gemacht hatte, dass da irgendwo ganz viele Spezialfälle drin waren, die ganz komisch waren. Dann kann ich sagen, den kann ich jetzt löschen, den Test brauche ich nicht mehr. Ist dann auch eine schöne Sache. Also ich weiß nicht, ob man so ohne weiteres halt klar sagen kann, es bringt in Summe was oder es bringt nichts. Ich denke schon, es gibt ganz viele Umbauten, die würde ich mich ohne Tests nicht trauen. Da würde ich sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was ich danach manuell alles testen muss, damit ich weiß, es funktioniert noch alles so, wie es ist. Da verlasse ich mich an vielen Stellen dann schon einfach auf die Tests und mache danach nur noch irgendwie so einen Smoke-Test. Und da bringt es dann schon auch definitiv was.
Ja. Also bei mir ist es auch so, wenn ich über die Produktlebenszeit gucke, ne, also den gesamten Zyklus eines Produkts, dann bin ich zu 100% davon überzeugt, dass es bombastisch viel Zeit spart. Ja, weil was man alles manuell testen müsste, wenn man diese Sachen nicht hätte, und wie unsicher es wäre, Refactorings durchzuführen oder technische Umbauten, die nun mal einfach notwendig sind, ne, das könnte man alles überhaupt nicht tun, wenn man diese Tests nicht hat. Wenn er natürlich so diesen MVP, Minimal Viable Product Pfad vor Augen hat, ne, fragt man sich manchmal auch, boah, ey, vielleicht sollten wir doch erstmal zusehen, dass wir ein Produkt haben und dann anfangen, die Tests einzuziehen. Dann hat sich auch alles ein bisschen gesettelt und alles ist zurechtgerückt. Auf der anderen Seite hast du natürlich gleich das Problem, ja, dann habe ich die Software aber auch nicht testbar entwickelt und weiß gar nicht, ob ich hinterher noch die Tests schreiben kann. Und auf der anderen Seite will natürlich auch kein Unternehmen hingehen und sagen, ja super, jetzt haben wir nach einem Jahr Entwicklungszeit ein MVP rausgehauen, dann setzen wir uns jetzt mal ein Jahr hin und schreiben die Tests. Ja, und wahrscheinlich wird es dann sogar ein Jahr dauern, wenn er die gleiche Abdeckung haben wollen würde. Also von daher stellt sich für mich für ein qualitativ hochwertiges Produkt, was dann auch lange im Markt ist und viele Kunden haben soll, stellt sich die Frage einfach in 2023 nicht mehr. Ne? Sind Tests sinnvoll oder sind sie nicht? Was ich noch ganz spannend finde, ist so die Frage, gibt es irgendwo einen Mittelweg, wo man vielleicht sagen kann, gibt es irgendwelche Sachen, die besonders viel Aufwand in der Erstellung und in der Pflege erzeugen, die natürlich auch nützlich sind, aber wo man zum Beispiel sagen könnte, ja, wenn man das weglassen würde, dann könnte man es ein bisschen beschleunigen und hätte nur ein bisschen Sicherheit eingebüßt quasi.
Genau da sind für mich diese zufallsgenerierten Testdaten etwas, was sehr, sehr viel Performance bringt, also bei der Testentwicklung. Mhm. Denn wie du schon sagtest, dieses Testdatenschreiben, das ist enorm aufwendig. Da macht man sich dann auch oft wahnsinnig viele Gedanken, auch viel mehr als notwendig wären. Ja, dann fängt man plötzlich darüber nachzudenken, ich füge jetzt in einem Team Mitglieder hinzu. Oh, jetzt habe ich 8 Männer genommen und 2 Frauen. Wie sieht denn das aus? Was sagt das über mich aus? Also ist jetzt ein relativ billiges Beispiel, ja. Aber
finde ich gut, ja.
Auch an ganz anderen Stellen denkst du, dann fängt man dann an, Zeit damit zu verschwenden, dass man Teams anlegt und dabei Teamnamen wählt, die irgendwie sinnvoll sind, obwohl das für den Test Völlig egal. Es spielt keine Rolle.
Ich kenne das, was für Zwängen man da unterliegt, wenn man sich einfach nur Testdaten ausdenken soll. Ne? Das ist schockierend. Also.
Und so wie wir es jetzt haben, auch mit dem Framework, sage ich halt, okay, ich brauche jetzt für diesen Test 20 Teams, leg mir die mal an, Punkt. Und dann sind sie da und das geht dann halt alles relativ fix. Auch da muss man sagen, da hatten wir durchaus eine gewisse Lernkurve und ich habe auch jetzt bei der Vorbereitung auf diese Episode wieder so ein paar Sachen gelernt, wo ich dachte, okay, das hätten wir uns einfacher machen können, wenn ich das gewusst hätte. Es gibt dann noch so ein paar Sachen, die wir anpassen wollen, aber so im Großen und Ganzen ist es halt so, dass wir da inzwischen ein Framework haben, was einfach ganz gut funktioniert und was uns da auch echt Zeit bringt. Also denn Testdaten in der letzten Firma, ich glaube, wir hatten am Ende 2 oder 3 verschiedene DSLs, um Testdaten anzulegen, weil wir immer mit irgendwas angefangen haben und dann irgendwann feststellen, ach Mist, das greift jetzt hier nicht mehr, wir bräuchten jetzt hier eigentlich irgendwas anderes. Mhm. Und
stimmt, dann verbringst du Zeit damit, DSLs zu schreiben, dann müllt es dir den Code voll, ne, weil du musst die Testdaten ja auch irgendwo rumzuliegen haben. Dann versuchst du, die bestehenden Testdaten so zu erweitern, dass sie für möglichst viele Use Case, also für möglichst viele Testfälle gültig sind, womit du denn bei einem Testfall Testdaten hast, die vollkommen oversized sind. Also ja, sind alles bekannte Probleme, die da durch adressiert werden. Das finde ich wirklich sehr spannend.
Ja, genau. Und wie gesagt, also es hat uns enorm beschleunigt, das zu machen. Ansonsten, man muss sich da im Zweifelsfall einfach auch mal selber bremsen und dann irgendwann überlegen, was lohnt sich jetzt hier wirklich noch abzudecken. Ja. Aber auch da ist es so, dass so dieses Arbeiten mit, also nicht nur das Arbeiten mit automatisch generierten Testdaten, sondern auch solche Blöcke, wo ich halt einen und denselben Test mit verschiedenen Daten ausführe, das macht es auch zum Teil sehr, sehr einfach, halt ganz, ganz viele Konstellationen abzutesten mit sehr wenig Aufwand. Mhm. Ja, also nehmen wir mal an, jetzt mal ganz, ganz primitiv gedacht, ich habe mir irgendwie meinen HTTP-Client geschrieben und will jetzt am Ende gucken, dass da irgendwie der den Aufruf mit allen Fehlerfällen, die auftreten können, umgehen kann. Mhm. Dann gibt es irgendwo in irgendeiner Bibliothek bestimmt mal alle möglichen HTTP-Status-Codes, also alle offiziellen, also alle Standard-Codes als Enum. Kann ich mir mal alle Werte holen, daraus die Erfolgswerte rausfiltern und dann halt sagen, ich rufe jetzt diese Testfunktion mit denen auf. Und kann so testen, dass egal, was da für ein Statuscode kommt, mein Client nicht irgendwie eine Exception wirft, sondern immer das macht, was ich erwarten würde. Hm. Ja, und das macht schon vieles sehr viel einfacher und damit auch sehr viel schneller.
Ja, wenn man da natürlich auch aufpassen muss. Klar, ist einfach, dann möglichst viele Varianten durchzutesten, aber über die Zeit hinweg wird das natürlich auch die Tests dann wieder imperformant machen. Ne? Auch wenn man jetzt sagt, eine Schleife mit 100 Statuscodes, die wird jetzt irgendwie für einen Unit-Test nicht ewig dauern.
Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt drauf an, wo man das macht. Also bei Integration-Tests muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Da kann es halt schon in der Performance einen relevanten Unterschied machen, ob ich sage, ich arbeite jetzt hier mit 10 Teams oder ich arbeite mit 100. Meine bisherigen Erfahrungen aus den Unit-Tests ist, da spielt es praktisch keine Rolle. Also da kannst du dann im Zweifel auch mal sagen, ach 100, was soll's, ich generiere mir 1000 Teams und arbeite mit denen, das geht immer noch ratzfatz. Ja.
Gut, dann ist es definitiv Zeit für die Erkenntnis der Woche. Ja.
Es ist nicht wirklich die Erkenntnis der Woche, hat aber mit der Episode zu tun. In dieser Woche durch unser Offsite war einfach zu wenig, als dass ich da irgendeine besondere Erkenntnis hätte treffen können.
Du darfst auch die Wochen bis zur letzten Episode nehmen.
Ja. Es geht generell auch nochmal um diese automatisch generierten Testdaten. Prinzipiell bin ich davon überzeugt, ist super. Man muss allerdings auch immer damit rechnen, dass man damit total auf die Nase fällt und ganz komische Sachen passieren und nicht reproduzierbare Sachen. Eine wichtige Sache ist bei Sachen, die eindeutig in der Datenbank sein müssen, darauf zu achten, dass die Feldlänge lang genug gewählt wird. Nicht? Also als Beispiel bei uns, der Team Key kann theoretisch von 1 bis 8 Zeichen lang sein. Wenn ich das jetzt generieren lasse und dabei genau dieses Pattern nehme, 1 bis 8 Zeichen, und ich lasse mir dann 100 Teams generieren, dann ist leider die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass ich einen Konflikt kriege, weil er mir halt zweimal ein Team mit Namen, mit Key A generiert oder ähnliches. Ja, also da gab es ein paar Mal Situationen, auch gerade abhängig davon, mit was für einem Seed man dann arbeitet, wo dann wir wirklich davor saßen und dachten, na verdammte Scheiße, warum läuft der Test bei mir lokal los durch und auf dem Server nicht, auf GitLab oder warum läuft er durch, wenn ich ihn einzeln ausführe, aber nicht, wenn ich alle zusammen ausführe oder umgekehrt. Und irgendwann, das war halt so bei den Team Keys, das war auch bei den Usernames so, dass wir dann irgendwann angefangen haben, so die Mindestlänge für die generierten Daten immer größer zu wählen. Weil wenn man es dann mal verstanden hat, dann weiß man irgendwann auch, worauf man achten muss. Aber am Anfang saßen wir echt davor und haben, wie sagst du immer so schön, geguckt, wie es Schwein ins Uhrwerk. Weil es halt echt überhaupt nicht verständlich war. Guckst du es doch an, so und warum, wie kommt das?
Aber nichts hasst man mehr als Entwickler, wenn dieser Kram in der CI nicht durchläuft, aber lokal, ne?
Ja.
Das ist dann wieder so diese Willkürlichkeit, ist jetzt in der Umgebung irgendwas anders? Ja.
Ja, spannend. Ja, ja. Also im Ganzen halt war es auch für uns erstmal völlig willkürlich, aber irgendwann dann mal verstanden, so, okay. Ja, und ich glaube, ich habe auch in zwei Schritten da die Mindestlängen inzwischen ein ganzes Stück angehoben. Der Benutzername muss jetzt, glaube ich, mindestens 10 Zeichen lang sein. Dann ist man schon auf der sicheren Seite, aber auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen.
Und gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dem Generator zu sagen, du darfst keine doppelten Werte generieren?
Interessante Frage, habe ich noch gar nicht geguckt, aber ich glaube erstmal nicht. Beziehungsweise, also was man schon machen kann, da müssen wir dann halt aber auch selber eingreifen, dass ich praktisch sage, ich generiere mir erstmal eine Liste, die viel, viel größer ist als das, was ich brauche und hole mir dann die raus, die ich haben will. Ja, also die, also dass ich dann selber über Filter dafür sorge, dass keine Doppelten drin sind und ähnliches. Für uns war es in dem Fall einfacher zu sagen, wir erhöhen einfach die Mindestlänge, um auf die Art und Weise in eine sichere Situation zu geraten. Aber ist eine spannende Frage. Ich muss da gerade mal nachgucken, ob das nicht vielleicht sogar noch einfacher wäre.
Gut. Ja, dann haben wir es, glaube ich, geschafft, ne? Diesmal ein bisschen über der Zeit, aber ist ja auch ein spannendes Thema. Dann werden wir sicherlich nochmal eine Episode machen zum Thema Frontend-Testing. Ansonsten Feedback auf der Webseite oder in Shownotes kennt ihr schon. Tschüss.